Sag mal, brennt in deiner Nachbarwohnung eigentlich immer noch Licht?
Nee, aber es war tatsächlich 5, 6 Tage so und dann habe ich in die, also für alle, die jetzt gerade denken, hä, worüber reden die? Ich glaube, in der vorletzten Folge oder in der davor haben wir einmal darüber gesprochen. Da müsst ihr noch mal kurz reinhören, wenn ihr wissen wollt, was Sache war. Dann habe ich aber am Freitag oder am Samstag, ich weiß nicht mehr, in diese WhatsApp-Gruppe hier geschrieben, die wir im Blog haben, und habe da reingeschrieben. Und dann hat ein Mann geantwortet, auch recht schnell, so, hä, das ist meine Wohnung, ich bin im Urlaub. Und ich habe eigentlich alle Lichter ausgemacht. Und dann dachten wir schon so, okay. Und dann meinte er, er schickt seinen Sohn am nächsten Tag vorbei. Und dann am nächsten Tag kam auch der Sohn. Es war dann auf einmal in einem Zimmer, das war so auch richtig komisch, in einem Zimmer war dann das Licht aus, in den anderen hat der Sohn das aber angelassen. Und ist dann auch wieder gegangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist keiner gestorben. Wir haben keinen True Crime Podcast und alles ist in Ordnung. Und es
Schön.
war nichts Schlimmes. Aber es war schon sehr suspekt, weil man einfach so lange nichts gehört und nichts gesehen hat. Und der Mann sich das, der dachte selber, glaube ich, erst, da ist jetzt jemand eingebrochen oder so.
Okay.
Weil er der Meinung war, dass alle Lichter ausgemacht hat. Aber hat er dann wohl jedes einzelne Licht in dieser Wohnung vergessen auszumachen? Vielleicht war das schon ein älterer Mann.
Das
Ich
ist
weiß es nicht.
schon irgendwie so ein bisschen awkward.
Suspekte. Ja, awkward Geschichte, genau. Aber
Ja.
es ist kein Crime passiert.
Okay, ja,
Und auch kein
immerhin.
sonstiger Tod.
Alle leben noch.
Gott sei
Sehr schön.
Dank. Ja, genau.
Ja.
Ach
Ah,
stimmt, das
okay.
wollten wir noch aufklären. Gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast.
Genau. Und dann passt das ja jetzt wunderbar, dass wir keinen Crime-Podcast hier machen müssen und wir direkt zum nächsten flauschigen Thema übergehen können. Wir hatten ja letzte Woche über Tove Jansson gesprochen und die Mumins. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal rein. Und was würde da jetzt näher liegen, als sich jetzt das schwedische Pendant anzugucken? Wir haben noch nie in unserem Podcast über Astrid Lindgren gesprochen und es wird Zeit. Oder? Sarah, wie konnte uns das passieren? Alle sagen immer, oh, Schweden, das ist Astrid Lindgren und wir haben es noch nie behandelt.
Keine Ahnung, ich bin auch nur über Tove Jansson dann auf die Idee gekommen, dass
Ja.
Astrid Lindgren ja noch völlig unbehandelt ist im Podcast.
Es war zu offensichtlich wahrscheinlich.
Genau. Eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Welt und hat sich auch sehr für Kinderrechte und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Und letzte Woche hast du mich gefragt, mit welcher Mumienfigur ich mich am ehesten identifiziere. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach, mit welcher Astrid Lindgren-Figur du dich am ehesten identifizierst.
Ha, im Gegensatz zu den Mumins fällt mir die Antwort hier echt überhaupt nicht schwer. Das ist definitiv Ronja Räubertochter. Immer schon
Ich wusste,
gewesen.
dass du das sagst.
Ja. Nee, immer
Okay,
schon.
warum?
Also, ich habe diese Geschichte einfach immer schon geliebt. Dieses freie im Wald rumlaufen, Abenteuer erleben. Also, ich war auch als Kind noch nie dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen typische Mädchen. Ne? So mit Röckchen
Okay.
und schön machen und Lackschuhen und so. Sondern
So wie ich.
ich bin auch lieber irgendwie rumgeklettert, habe geturnt, habe alles Mögliche gemacht und da passte Ronja Räubertochter natürlich. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch schon wie Madita auf dem Hausdach rumbalanciert bin.
Ah, stimmt, das hast du schon mal
Das
erzählt
habe ich
in irgendeiner
erzählt, ja,
Folge,
ne?
ja. Falls sich irgendwer
Genau.
fragt, was Konstanze für Hobbys in der Kindheit hatte,
Genau.
auf dem Hausdach rumspazieren.
Und wer ist schuld? Astrid Lindgren. Nee. Also Ronja Räubertochter war es definitiv immer schon. Inzwischen würde ich sagen, vielleicht habe ich auch so ein bisschen was von Krümel aus Die Brüder Löwenherz. Also früher definitiv immer Ronja Räubertochter und dann hat sich das auch so ein bisschen verändert. Also die Liebe ist geblieben, aber so vom Charakter her würde ich sagen, vielleicht bin ich inzwischen auch so ein bisschen ängstlich. So wie Krümel, der so ein bisschen einen Anschubser braucht, um das Abenteuer wirklich zu wagen.
Okay, ja.
Ja, und wie ist bei dir? Wer bist du?
Ganz klar, Lotta. Lotta aus der Krachmacherstraße. Doch immer. Und es liegt aber daran, dass also ich habe das immer früher angeguckt, als kleines Kind. Damals noch Videokassetten.
Ja, die haben wir auch noch im
Haben
Schrank
wir.
stehen.
Genau. Und ich habe die damals immer angeschaut. Und dann meinte meine Mama immer zu mir, ich wäre wie Lotta, weil ich sah halt auch wirklich aus wie Lotta.
Hattest du die
Und ich
Haare auch
war
so
wie
kurz
sie.
geschnitten zu so einem Pagenkopf?
Teilweise ja und teilweise, also auch dieses ganz, ganz helle Blond und dann so eine Palme und immer irgendwie ein Kleidchen an oder sowas. Und dann war ich auch so ein bisschen, ich war sehr lieb, aber ich war auch so ein bisschen provokativ und auch so wie Lotta.
Ja, das kann ich mir so gar nicht vorstellen bei dir, Sarah.
Ja, und genau. Und dann hat Mama immer gesagt, du bist wie Lotta. Und dann habe ich immer gesagt, ja.
Hattest du auch so ein rosa Schweinchen? So ein Bamse?
Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ein rosa Schweinchen hatte ich nicht. Aber ich hatte ja dann auch zwei ältere Geschwister wie Lotta. Ich habe ja auch eine Schwester und einen Bruder beide älter. Und ich habe mich da so sehr viel wiedergefunden in ihrer Welt. Und ich mochte ihre Art irgendwie, weil die immer so witzige Antworten hatte. Und das war echt so ein bisschen ich.
Ja.
Also ich bin definitiv Lotta aus der Krachmacherstraße. Und Krachmacherstraße passt auch, weil ich auch so ein Kind war, was, wie soll ich sagen, nicht gerade still und unauffällig war. gerne viel Lärm gemacht und ja, aber nicht unbedingt im negativen Sinne.
Ja. Ja, also was die äußeren Umstände angeht, da hatte ich natürlich sehr, sehr wenig Berührungspunkte mit Ronja Räubertochter. Also Überraschung, meine Eltern sind nicht Räuberhauptmann und Frau. Und ich bin auch nicht in der Burg aufgewachsen, ohne Höllenschlund. Aber so dieses, ach, ich gehe mal raus und mach mein eigenes Ding.
Ja.
Das hatte ich definitiv, ja.
Ja, Ronja Räubertochter fand ich auch ein gutes Buch. Hat mir auch gut gefallen. War jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber war auf jeden Fall eine gute Geschichte.
War Lotta auch dein Lieblingsbuch oder hattest du ein anderes Lieblingsbuch?
Alle Bücher von, Madita mochte ich auch sehr. Und über Lotta gibt es ja auch verschiedene Bücher. Die fand ich alle toll. Die habe ich, glaube ich, alle 100 Mal gelesen.
Hm.
Und Madita fand ich auch ganz toll. Und dann Wir Kinder aus Bullaby mochte ich auch sehr.
Hm.
Vor allem diese Weihnachtsgeschichten, die hat es mir dann
Weihnachten in Bullaby, ja. Die sind schon schön.
Ja, ja.
Ja. Ja, Lotta.
Ich weiß nicht, wie der erste Satz geht, weiß ich, glaube ich, noch. Das war irgendwie so, ich weiß ja nicht, wann bei euch Weihnachten beginnt, aber bei uns, wenn man Pfefferkuchen backt oder irgendwie sowas.
Ja.
Da hatten die mich ja schon.
Geboren wurde Astrid Anna Emilia Eriksson am 14. November 1907 auf Nääs, dem Hof ihrer Eltern in Wimmerby in Småland. Ihre Kindheit verbrachte sie dann eben auch auf diesem elterlichen Bauernhof, eine Zeit, die sie später oft in ihren Büchern auch verarbeitet hat. Also alles, was man so an Bullaby und Michel und so weiter kennt, das ist sehr stark inspiriert von ihrer Kindheit auf diesem Bauernhof, auf dem Land. Und genau, viele ihrer Geschichten spielen eben in ländlichen Gegenden. Das kennen wir aus den Filmen, aus den Büchern. Und ihr Leben hingegen war nicht immer so idyllisch. Also sie spricht viel von ihrer Kindheit, dass sie so viel gespielt haben, dass sie eine großartige Kindheit hatte und sich gut mit ihren Eltern und den Geschwistern verstand. Das war dann aber mit 18 endgültig vorbei. Da wurde sie nämlich ungewollt schwanger. Wir sprechen über die 20er Jahre. Es war ein Riesenskandal, gerade auf dem Land. Und was dazu kam, der Kindsvater war ihr damaliger Chef bei der Wimmerby Tidning, wo sie eine Ausbildung zur Journalistin machte. Also der Chefredakteur Reinhold Blomberg war der Vater dieses Kindes. Und um dem Ganzen die Krone noch aufzusetzen, der war bereits verheiratet, deutlich älter als sie, hatte 7 Kinder, also war nicht so bombig.
7 Kinder?
7 Kinder, ja.
Ja, okay.
Und steckte, meine ich, glaube ich, auch gerade in irgendwie so einer etwas aufwendigen Scheidung, Trennung. Also es war mehr als suboptimal, das Ganze.
Mhm.
Und ja, fürs Landleben, also oder sehr spießige Landgesellschaft, sage ich mal, war das natürlich ein Riesending. Also da so jung, unverheiratet, schwanger zu sein und dann auch noch von einem Mann, der eigentlich verheiratet ist, also das war eine Vollkatastrophe. Abtreibungen waren damals in Schweden strengstens verboten, waren kriminell. Und ja, für Astrid war das einfach damals eine Situation, wo sie gesagt hat, da muss sie raus. Also es gibt so verschiedene Stimmen. Astrid selbst hat immer gesagt, dass sie von ihren Eltern deswegen nicht verstoßen wurde. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie das später so gesagt hat, weil sie einfach keine Lust darauf hatte, dass ihre Geschichte da in den Medien breitgetreten wird. Also mit hundertprozentiger Sicherheit kann man es nicht sagen. In einem ihrer Bücher sagt sie, dieses Schlangennest, wo alle nur auf Tratsch und Klatsch aus sind, da hatte sie keine Lust drauf und ist deshalb dann gegangen. Und wohin ist sie gegangen? Nach Dänemark und nämlich nach Kopenhagen, weil man da damals schon die Möglichkeit hatte, anonym zu entbinden und das Kind dann an eine Pflegefamilie weiterzugeben, was in Schweden so nicht möglich war.
Genau, in Dänemark existierten nämlich bereits Strukturen, die es unverheirateten Frauen ermöglichten, ihre Kinder vorübergehend oder dauerhaft in Pflegefamilien unterzubringen ohne sofort gesellschaftlich geächtet zu werden. Und schweren Herzens hat sie dann somit ihren Sohn Lars abgegeben, während sie selbst nach Stockholm zog und dort eine Ausbildung zur Sekretärin machte. Finde ich persönlich ja schon eine herzzerreißende Geschichte. Du kommst von deiner Familie mehr oder weniger halt, oder von dem ganzen Ort eher, sagen wir mal, nicht. Und fließt dann noch in ein anderes Land, weil du halt sonst verachtet wirst in deinem Heimatort, und musst dann da auch noch ohne Unterstützung des Vaters dein Kind auf die Welt bringen und es dann direkt abgeben. Und sie wollte das ja eigentlich auch gar nicht, aber sie hatte eben zu dem Zeitpunkt keine andere Wahl. Also sie konnte nicht alleine für ihren Sohn sorgen und sah sich deswegen gezwungen, den Schritt zu gehen.
Ja, also das, was sie damals mit ihrem Sekretärin-Gehalt so verdient hat, das reichte so ganz knapp zum Überleben. Und also das hat sie schon sehr, sehr geprägt. Und das ist, glaube ich, dann auch später in den Geschichten immer wieder mit aufgekommen, dass man diese Trennung zu den Eltern hat oder dass Kinder von den Eltern getrennt sind, dass da wie so ein Herzschmerz besteht, das schwingt mal mehr, mal weniger deutlich durch. Mhm. Also praktisch das komplette Gegenteil zu dem, was sie in ihrer eigenen Kindheit erlebt hat. Das hat sie, glaube ich, so am meisten geschmerzt, dass sie ihrem Sohn zumindest in den ersten Jahren nicht diese Kindheit ermöglichen konnte, die sie selbst erlebt hat. Mhm. Genau, also die Zeit, die hat sie auf jeden Fall sehr, sehr stark geprägt. Und dadurch haben wir ganz viele Motive in den Geschichten von ihr, dass starke, unabhängige Kinder da sind, die sich in einer oft harten Welt behaupten müssen. Dazu gehört ganz klassisch auf jeden Fall Pippi Langstrumpf.
Genau, das war nämlich auch ihr Durchbruch im Jahr 1945. Eine Geschichte, die sie eigentlich nur für ihre Tochter Karin erfunden hatte. Ihre Tochter Karin wurde 1934 geboren und der Vater war Sture Lindgren, den Astrid 1931 geheiratet hatte. Und er arbeitete als Bürochef im Königlichen Automobilclub in Stockholm. Und als Karin krank im Bett lag, bat sie ihre Mutter damals, ihr Geschichten zu erzählen. Und so kam es zu Pippi Langstrumpf. Ich habe selbst sogar irgendwo gelesen, dass die Tochter den Namen erfunden hatte. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ja. Aber dass sie dann gesagt hatte, erzähl mir die Geschichte von Pippi Langstrumpf. Mhm. Und sie sollte die Welt verändern, also die Geschichte. Doch mit Pippi bekam Astrid auch richtig viel Gegenwind. Ein unabhängiges Mädchen, das ohne Eltern lebte, unendlich stark war und sich an keine Regeln hielt. Das war für die damalige Zeit ziemlich radikal und überhaupt nicht gerne gesehen. Und unzählige Male wurde sie von Verlagen abgelehnt und auch in anderen Ländern wie beispielsweise Frankreich, wo man eher das liebe, kokette, elegante und vor allem wohlerzogene Mädchen sehen wollte, war die Empörung groß. Also man würde die Erziehung der Kinder damit in eine komplett falsche Richtung lenken. Deswegen hat das da auch mehrere Jahre gedauert, bis es dann mal Aufschwung bekommen hat, die Geschichte.
Ja, Skandal. Das haben wir halt davon. Pippi verkörperte Freiheit, Selbstbestimmung und das Recht, anders zu sein. Da war in Schweden die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt auch eigentlich noch nicht ganz so weit, aber eben schon ein bisschen weiter als in anderen Ländern. In Schweden wurde das Buch sofort ein Erfolg, während das Buch in den meisten anderen Ländern erst so um 1950 den Durchbruch hatte. Und auch Deutschland hatte die Geschichte über das rebellische, respektlose Mädchen zuerst abgelehnt. Und später war dann aber nicht nur in Schweden, sondern die ganze Welt fasziniert von Astrid Lindgrens Geschichten. Und ihre Werke wurden in mehr als 100 Sprachen übersetzt und ja, verfilmt, und ihr kennt das alles. Hast du so eine Ahnung, hast du eine Vermutung, warum ihre Geschichten so universell und beliebt sind?
Also ich glaube, es könnte daran liegen, dass sie Kindern eben was gibt, was sie sich oft wünschen. Also Selbstbestimmung, Fantasie und Abenteuer. Und gleichzeitig sind ihre Geschichten aber auch voller Humor und haben auch eine tiefe Menschlichkeit. Und ob Pippi, Ronja Räubertochter oder die Kinder aus Bullaby, sie alle leben in Welten, die zwar magisch wirken auf den ersten Blick, aber doch real sind. Also nicht irgendwelche geschmückten Traumwelten, wo alles super ist, sondern jeder trotzdem so seine persönlichen Konflikte mit sich trägt und zu bewältigen hat. Und ich persönlich finde die Figuren auch immer sehr ermutigend. Also so zumindest ging es mir immer so. Also ich dachte immer so, krass, was die alles schaffen. So, dann, also dann denkt man, glaube ich, als kleines Kind, dann, also ja, ermutigend ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm. Und auch heute wird einem ja noch oft genug eingeprügelt, so sich anzupassen, dass man sich anzupassen hat, nicht auffallen soll und so mit dem Strom schwimmen soll. Also es ist ja immer noch nicht bei vielen Leuten zumindest gerne gesehen, dass man irgendwas komplett anders macht. Und Astrid Lindgren veranschaulicht mit ihren Figuren, finde ich, dass es so eben nicht sein muss und dass jedes Kind sich auch wagen soll, anders zu sein, aber dennoch eben mit dem Herzen am richtigen Fleck.
Hm. Ja, würde ich auch so sehen. Wobei ich ganz oft auch finde, dass Astrid Lindgren sehr viel Lebensrealität eben in ihre Bücher mit reingepackt hat. Also ganz viele sagen ja immer, oh, dieses Bullabü-Idyll und die spielen ja immer und die haben alles so schön. Aber wenn man sich die Geschichten mal so anguckt, also gerade Bullabü, die Kinder, die werden da ordentlich eingespannt. Die haben alle ihre Verpflichtungen, die müssen mit aufs Feld, die müssen mithelfen, die werden mit Tod konfrontiert in den verschiedenen Geschichten. Ja. Also da geht es schon zur Sache und ich glaube, dass Astrid Lindgren das auch schon angenommen hat. Also für sie war das in ihrer Kindheit ja auch nicht anders. Sie haben viel gespielt, es gab diese Herzlichkeit, besonders vom Vater aus, aber es war auch selbstverständlich, dass man mithalf. Und ich glaube, das geht heute so ein bisschen verloren, dass man sagt, oh, an die Kinder darf nichts drankommen. Und das hat Astrid Lindgren damals auch schon gesagt, nee, man kann die Kinder mit allen Themen konfrontieren, das kriegen die sowieso mit. Mhm. Man muss es halt entsprechend aufarbeiten und entsprechend erklären. Mhm. Und letztendlich, also es soll ja schon jeder irgendwie seine Rolle in der Gesellschaft einnehmen, aber wie du auch gesagt hast, also man darf nicht aufhören zu hinterfragen oder gucken, ob es immer so starr gehen muss. Also ein bisschen Rebellion darf sein.
Ja.
Aber so ein völliger Freestyle, so wie Pippi Langstrumpf das macht. Also ich glaube nicht, dass Astrid Lindgren jetzt so eine Pippi Langstrumpf-Gesellschaft gerne hätte. Also oder postuliert hat, dass sie meinte, ja, alle müssten sein wie Pippi Langstrumpf. Alle ein bisschen, aber das war natürlich schon extrem.
Mhm.
Und ja, wie ich gerade gesagt habe, also ernste Themen werden ja auch behandelt. Also wie in die Brüder Löwenherz, wo es um Tod, Verlust und Mut geht. Und das zeigt eben, dass Kinderliteratur nicht nur leicht und fröhlich sein muss, sondern eben auch tiefgründig sein kann.
Genau, also das Buch, die Brüder Löwenherz, würde ich ja schon eher Richtung Traumaverarbeitung einordnen. Sie gibt Kindern einen Weg, mit Tod und Verlust umzugehen. Und das passiert ja auch leider relativ vielen Kindern, dass die einen Elternteil verlieren oder sowas. Und oft haben ja Erwachsene auch damit Probleme, das den Kindern irgendwie beizubringen. Also ich kenne tatsächlich aus meinem privaten Umfeld Fälle, wo das dann gar nicht thematisiert wurde. Dann ist dann Mutter oder Vater gestorben und es wurde einfach geschwiegen, was ich persönlich ganz, ganz furchtbar finde.
Ja.
Und dadurch, dass sie so solche Bücher geschrieben hat, finde ich das total wichtig und gut, weil sie damit ja auch den Kindern eben eine Möglichkeit gibt, Dinge zu verarbeiten. Wenn die Erwachsenen leider auch oft dann stark überfordert sind.
Okay, machen wir mal eine Schleife ein bisschen weg von ihren Büchern. Sie war neben ihren literarischen Werken auch eine politische Stimme tatsächlich. Sie setzte sich für den Tierschutz ein, für Kinderrechte und allgemein gegen Ungerechtigkeit. Und ihr Einfluss war so stark, dass sie sogar eine Steuerreform in Schweden bewirkte.
Genau, und zwar die sogenannte Pomperipossa-Debatte. 1976 schrieb sie eine Satire über die hohen Steuern in Schweden, weil sie selbst mehr als 100% ihres Einkommens an den Staat zahlen musste. Auf den ersten Blick klingt das komisch, so 100%, aber ja, das stimmt, jedoch erst ab einer gewissen Grenze. Das heißt, ab einer gewissen Grenze blieb ihr absolut nichts mehr. Genauer genommen waren es sogar 102%, das heißt, sie hat sogar Verlust gemacht und sah keinen Sinn mehr darin, weiterzuarbeiten, weil sie eben mehr wieder Steuern zahlen musste, als dass sie überhaupt dann Einnahmen hatte ab einem gewissen Prozentsatz oder ab einer gewissen Einnahme, meine ich. Und davon waren eben besonders Selbstständige und Künstler betroffen. Und darüber hat sie öffentlich geschrieben und es brachte eine landesweite Diskussion ins Rollen. Und ihr Text sorgte für eine große Debatte in Schweden, trug zur Niederlage der sozialdemokratischen Regierung bei und führte später zu Steuerreformen.
Ja. Da soll noch mal einer sagen, Literatur könnte nichts bewirken. Diese Pomperipossa-Geschichte ist auf jeden Fall wirklich großartig. Ich habe die auch noch liegen. Vielleicht könnten wir die mal Intensivkurs bitte weghören. Kriegt das demnächst als Hausaufgabe. Ja, nee, aber auch in anderen Bereichen hat sie Spuren hinterlassen. Sie war zum Beispiel eine der ersten, die sich für ein gesetzliches Verbot von Gewalt gegen Kindern einsetzte. Und Schweden wurde daraufhin 1979 das erste Land, das ein Verbot gegen ein Verbot von Gewalt gegen Kindern verabschiedete.
Erst 1979 und davor war Gewalt an Kindern okay, oder wie? Also ist jetzt noch gar nicht mal so lang her.
Also zumindest war es bis dahin so, dass Gewalt an Kindern als Erziehungsmethode gesellschaftlich irgendwie akzeptiert wurde, solange es nicht als richtige Misshandlung galt.
Also auch eine schwammige Grenze, ne? Solange es nicht als richtige Misshandlung galt. Also für manche ist eine Ohrfeige auch schon Misshandlung, für andere nicht. Ja gut,
so ja, es ist sehr, sehr schwammig und deshalb wollte Astrid Lindgren eben auch, dass die Gewalt an Kindern komplett verboten wird. Und ja, dass Gewalt in der Erziehung eben rein gar nichts verloren hat. Also in den 50er Jahren war Gewalt an Schulen schon verboten worden, also dass der Lehrer da nicht mehr mit dem Rohrstock um die Ecke kommen durfte, war ja bis dahin auch noch in Ordnung gewesen. Aber das endgültige Gesetz kam dann erst 79 und wie gesagt in Schweden eben als erstes Land. Und dazu müssten wir eigentlich unbedingt noch einflechten ihre Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1978. Den hat sie damals bekommen. Und da hat sie natürlich eine Dankesrede auch gehalten, die sie vorher beim Komitee, also beim Festkomitee, beim Preiskomitee einreichen musste. Und da war man erst dagegen, dass sie diese Rede hält, weil sie nämlich diese Rede, die ist berühmt geworden, niemals Gewalt halten wollte, wo es genau darum geht, dass man Kinder nicht mit Gewalt erziehen darf oder soll.
Und da war die Mehrheit der Menschen anderer Meinung, deswegen wollten die nicht.
Naja, also in den 70er Jahren war es halt in Deutschland auch noch ein anderer Schnack. Mhm. Und relativ konservatives Publikum, sag ich mal so, beim Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und da hat man gesagt, ja, findest du vielleicht ein anderes Thema oder kannst die Rede noch umschreiben? Und hat Astrid Lindgren gesagt, nee, entweder so oder ich komme nicht. Mhm. Und dann hat sie diese Rede gehalten.
Okay, also man hat sie dann doch gelassen.
Oder sie hat einfach gemacht. Also wahrscheinlich war es dem Festkomitee dann doch zu peinlich zu sagen, naja, Astrid Lindgren kommt nicht, weil, dass sie gesagt haben, okay, dann soll sie halt reden. Und es hat dann ja eben doch was ins Rollen gebracht. Es ist jetzt ein bisschen metaphorisch, dass sie praktisch über Steine gesprochen hat und dann Steine ins Rollen kamen, aber das war dann ja genau das Richtige.
Ja.
Also ihr findet die Rede auch bei YouTube in Ausschnitten. Es gibt das auch als komplettes Buch. Und ich glaube inzwischen, es gibt auch so Poster, wo die Rede in Ausschnitten drauf abgedruckt ist. Also ist sehr berühmt geworden. Also 79 waren wir dann in Schweden mit dem Gesetz gegen Gewalt gegen Kinder. Hast du eine Ahnung, wie lange es in Deutschland gedauert hat?
Viel, viel später, wie alles andere.
Ja, es war 2000, dass es offiziell gesetzlich verboten war. Oder seit 2000 ist es offiziell gesetzlich verboten, Kinder zu schlagen.
Okay. Ja. Also ich stelle fest, in vielen unserer Podcast-Folgen taucht Deutschland nicht selten als Schlusslicht auf. Also damals, als wir über die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen gesprochen haben, als es um Wahlrecht ging und ich glaube auch viele andere Dinge. Also Deutschland war jetzt nicht gerade oft das, wie soll man sagen, führende Licht.
Ja, sad story. Deutschland war und ist nicht immer oder noch in vielen Dingen ein Vorreiter oder in komischen Dingen Vorreiter. Das macht es dann auch traurig.
Ja. Ja.
Aber ja, mit all diesen Aspekten kann man zusammenfassend sagen, dass Astrid Lindgren eben nicht nur Geschichten geschrieben hat, sondern auch aktiv die Gesellschaft mitverändert hat. Und das eben weit über Schweden hinaus. Irgendwie haben wir heute Sprachfindungsstörungen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, und heute ist Astrid Lindgren eine Legende, kann man so sagen, oder? Geschichten werden immer noch verfilmt. Also wir kennen alle die Serien aus den 60ern bis 80er Jahre. Und es kommt aber auch immer irgendwie was Neues dazu. Und wir haben ganz viele Astrid Lindgren-Schulen weltweit. Es gibt einen Astrid Lindgren-Preis oder mehrere Preise. Und die Botschaften, die sie vermittelt hat in ihren Büchern, sind zeitlos.
Am erfolgreichsten sind ihre Bücher neben Schweden in Deutschland, Finnland und Norwegen sowie den Niederlanden. Und ihre Bücher wurden in über 100 Sprachen übersetzt und haben sich weltweit mehr als 165 Millionen Mal verkauft.
Hast du Astrid Lindgren eigentlich auf Finnisch oder auf Deutsch gelesen in deiner Kindheit?
Finnisch.
Ah ja.
Ja. Und die Filme immer auf Schwedisch halt geguckt. Aber das war auch lustig, weil ich damals, also teilweise, also als ich das für die ersten Male geschaut habe, konnte ich ja noch nicht mal lesen. Da habe ich quasi nur irgendwas gehört und nicht so viel verstanden. Krass. Habe ich irgendwie trotzdem gemacht. Ja, aber ich habe den Film dann so oft geguckt, dass ich irgendwann dann auch wusste, was die sagen.
Ja.
Nee, und irgendwann konnte ich ja dann auch lesen.
Ja, ich habe die Filme natürlich damals auf Deutsch geguckt und dann erst, als ich nach Schweden gegangen bin als Au-pair, da habe ich es dann auf Finnisch, klar, auf Schwedisch gehört und geguckt. Und inzwischen finde ich das total merkwürdig, wenn ich jetzt Astrid Lindgren auf Deutsch gucke, weil ich das einfach so auf Schwedisch im Kopf habe.
Ja, finde ich auch komisch.
Ja. Dann fassen wir nochmal zusammen. Was waren denn neben Pippi Langstrumpf so die beliebtesten Werke von Astrid Lindgren? Also für alle, die nur Pippi Langstrumpf kennen, was haben wir noch im Angebot?
Also zum einen dazu, ich glaube, das ist wirklich Number One. Und dann auf jeden Fall noch Räuber-Ronja-Tochter, genau. Ronja-Räuber-Tochter, Michel aus Lendeberger, Brüder Löwenherz, Karlsson vom Dach, Madita, die Kinder aus Bullerbü und Kalle Blomqvist. Hast du alle gelesen?
Alle nicht, nee. Ziemlich viel. Also Karlsson vom Dach, weiß ich nicht. Nee, Karlsson habe ich nicht gelesen, das habe ich nur gehört und geguckt, wobei Karlsson auch nie so meine Lieblingsgeschichte war. Und Kalle Blomqvist, doch ein Buch habe ich auf jeden Fall gelesen.
Witzig, ich habe auch genau die beiden nicht gelesen.
Aber sonst, ja, doch ziemlich, ziemlich viel.
Glaubst du, dass die Kinder heutzutage, also die Generation nach uns und die Generation danach, das immer noch genauso gerne lesen wie wir? Oder glaubst du, dass es Eltern immer noch genauso viel vorlesen? Oder glaubst du, dieser Astrid Lindgren-Hype geht jetzt mit den Kindern, die vor 5 Jahren geboren sind, verloren?
Weiß nicht. Also ich hoffe es nicht. Aber ich habe auch schon von befreundeten Lehrern gehört, dass viele Kinder heutzutage Astrid Lindgren nicht mehr so kennen oder die Geschichten nicht mehr kennen. Das finde ich auch schade. Ich frage mich teilweise aber auch, so zeitlos wie die Botschaften sind, die Astrid Lindgren vermittelt, ob die Welt, die dargestellt wird, dann nicht doch ein bisschen fremd wirkt auf die Kinder heutzutage. Also gerade wenn man sich jetzt so Michel oder Bullerbü anguckt, das ist ja ein ländliches Schweden von vor über 100 Jahren, ob die Kinder damit heute noch so viel anfangen können oder ob ihnen das dann nicht ein bisschen lächerlich erscheint, dass da jemand mit einem Schweinchen durch die Gegend läuft oder Mühlräder am Fluss baut, wenn man selber irgendwie mit Tablet und Smartphone durch die Gegend läuft. Oder noch nicht mal läuft, sondern auf dem Sofa hockt. Keine Ahnung.
Leider, ja. Ja gut, wobei wir da in den 90er Jahren ja auch schon weit entfernt von waren. Also so wie ich aufgewachsen bin, war das auch ewig weit weg zu ihren Geschichten.
Ja, wir hatten auch kein Schweinchen im Stall stehen, das stimmt.
Ja, und auch dieses ganze Landleben, das war jetzt bei uns auch nicht so. Also,
ja.
Ja, ich fände es auch super schade, wenn es verloren geht. Also ich habe vor, es meinen Kindern später mal noch weiter vorzulesen.
Ja, also ich liebe die Geschichten auch nach wie vor. Und andererseits kann man ja auch sagen, naja, also wie realistisch ist bitte Harry Potter?
Wollte ich gerade sagen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du dich als Kind mit jedem anderen Kinderbuch identifizieren kannst.
Ja.
Also es ist, glaube ich, bei Harry Potter keiner dabei von den Figuren, wo ein Kind sagt, hey, das bin genau ich, das ist mein Leben.
Ja, von den Figuren vielleicht schon, aber ich meine, Zauberschule, fliegende Autos.
Ja, genau, ja. Ist so. Naja, und dazu, glaub, Kinder mögen, ja.
Dazu mal ein kleiner Querschläger zu Harry Potter. Also die Idee, dass ein Kind 11 Jahre unter der Treppe lebt.
Das ist schon wieder Liebe pur.
Ja, also ich meine, klar, die Dursleys können Harry nicht leiden, aber diese Art der Unterbringung. Ja, egal, aber es geht nicht um Harry Potter. Wir machen weiter bei Astrid Lindgren.
Ja, was ich da aber noch ganz kurz anwerfen wollte, ich glaube, dass Kinder halt hauptsächlich, die wollen halt irgendwas Spannendes. Die wollen Welten, in die sie komplett neu eintauchen können. Während, glaube ich, das ist meine wieder selbst aufgestellte Theorie, Erwachsene vielleicht eher Geschichten bevorzugen, wo sie denken, hey, das hat irgendwie mehr Parallelen zum wirklichen Leben oder Alltag oder was auch immer. Und Kinder wollen halt so viel Action und Abenteuer und Fantasie. Und das finden ja alles aufregend und toll, glaube ich.
Hm. Ja. Also in der Hinsicht wäre vielleicht Astrid Lindgren auf jeden Fall gut, wenn Kinder das heute noch lesen würden, weil bei ihr ganz oft so durchkommt, die Kinder lassen sich halt selber was einfallen.
Ja, das
ist ne? Also bei Bullaby oder bei Michel oder auch Kalle Blomqvist, so mit den Detektivfällen, die gehen durch die Welt und die haben nicht wahnsinnig viel Spielzeug, aber die entdecken
ja,
halt irgendwas und
das stimmt.
Erfinden sich dann ihre eigenen Geschichten. Und ich glaube, das geht schon sehr stark verloren, wenn man die ganze Zeit irgendwelche
Total.
Apps hat.
Oh mein Gott.
Und 120
wichtiger
Serien,
Punkt.
Die man gucken kann.
Sehr wichtiger Punkt, da hast du recht. Zumal irgendwie, also lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil da hatte ich auch gestern kurz mit meiner Mutter drüber gesprochen, weil sie meinte, als wir klein waren, haben wir uns sehr viel auch selbst beschäftigen müssen teilweise. Mhm. Aber es war auch kein Problem, meinte sie. Also sie konnte mich in mein Zimmer setzen, ich habe 3 Stunden mit Barbies gespielt, ohne dass sie da ständig herumtanzen musste oder sonst was.
Ja.
Oder mein Bruder war im Garten oder was auch immer. Und sie meinte, dass bei allem, was sie jetzt sieht, ist es total verloren gegangen. Also, dass man ständig um die Kinder herumhüpft und die entertaint und die kaum noch irgendwie alleine was machen. Und ich weiß nicht, trifft bestimmt jetzt nicht, bevor mich hier alle gleich hassen, bestimmt nicht auf alle Familien zu. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ja, stimmt, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Und damals ging das ja auch, also bei ihren Erzählungen. Da haben die, wie du es jetzt gesagt hast, da stand nicht ständig Mutter oder Vater daneben und hat die entertained, sondern die haben sich selbst beschäftigen können.
Hm, ja, klar, jetzt kann man immer so ein bisschen argumentieren, ja, damals war auch noch eine andere Zeit und es war nicht so gefährlich auf den Straßen, bla bla. Also das ist ja immer so ein Kreislauf, ne? Ich überlege gerade auch, wir sind im Sommer wieder in Dänemark, ob ich vielleicht meiner Nichte jetzt nicht vorher die Geschichte von Madita erzähle, bevor die auch noch auf die Idee kommt, aufs Dach zu klettern.
Oh Gott.
Kriege ich vielleicht Ärger mit meiner Schwester.
Ja.
Aber, ja.
Aber ja, heutzutage, wie wir es auch darstellen, heutzutage ist es trotzdem zu viel iPad und zu viel Handy und zu viel drin sitzen. Und da hoffe ich auch, dass die das, da wäre es gut, ein paar Astrid Lindgren-Geschichten vorzulesen.
Ja. Wobei lustigerweise, ich habe als Kind auch viel drin gehockt.
Echt?
Ja, also obwohl Ronja Räubertochter so meine Lieblingsfigur war. Und ich das total super fand, so mit, oh, die geht in den Wald und so. Im Urlaub habe ich das gemacht. Ich war ununterbrochen draußen. Ich bin Bäume hoch und runter geklettert und Burgruinen oder was weiß ich. Aber so in den Sommerferien, Kind, geh doch mal in den Garten. So, ja, oder ich habe halt das Buch mitgenommen und habe dann mit Buch im Garten gesessen. So 100% Ronja war ich dann auch wieder nicht.
Ja, man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben und jeden Tag von Stunden draußen sein, um Gottes Willen. Aber so. Also, naja, gut, also ich war schon gerne draußen. Aber gut, da ist auch jedes Kind anders. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn mein Kind drin liest. Hauptsache, es sitzt irgendwie jetzt nicht nur vom Fernsehen.
Ja.
Man soll es lieber lesen oder basteln oder whatever. Naja, egal. Ja.
Apropos draußen, ich glaube, da können wir nochmal einen ganz guten Schwenk zu machen. Wenn ihr nämlich Astrid Lindgren auch live sozusagen erleben wollt, also nicht mehr sie als Person, aber so ihre Welt. Gibt es ja in Vimmerby auch seit vielen Jahren einen Freizeitpark, in dem man ihre Geschichten wirklich hautnah erleben kann. Astrid Lindgrens Welt. Dort kann man zum Beispiel Pippis Villa Kunterbunt besuchen oder den Katholthof oder Ronjas Räuberburg. Also alle Geschichten kann man da live erleben.
Und ein Museum über sie gibt es dort ja auch. Da war ich damals auch, als ich in Schweden studiert habe. Und da ist auch ein großer Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, als ich dann im Lotterhaus stand. Und da durftest du auch reingehen. Und das war ja wirklich das Originalhaus vom Film. Und ich war echt ein bisschen erstaunt, wie winzig das war. Also da hatte ich das Gefühl, passe ich mit meinen 1,72 kaum rein so. Und aber das war richtig toll, weil ich den Film einfach auswendig konnte. Und ich bin da rein und ich habe dann genau gewusst noch, welche Szenen wie wo gespielt haben und wer was gesagt hat teilweise. Also so oft habe ich das gesehen.
Ja.
Und ja, war aber alles richtig süß gemacht. Und es gibt dort ja auch, oder es gab zumindest damals, ich war da 2016, gab es da auch ein kleines Kino, wo ihre Filme gezeigt wurden oder Abschnitte davon. Weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber damals zumindest ja.
Das weiß ich auch nicht. Ich kann mich auch nicht Also in Astrid Lindgrens Welt oder in dem Museum?
In der Welt.
Das weiß ich nicht. Also ich war 98 und 2010. Da okay. Und dazwischen hat sich einiges verändert. Und seitdem hat sich auch schon wieder einiges verändert. Also die bauen da viel, viel um und machen immer was Neues. Kino kann ich mich nicht dran erinnern, weil damals, also im Sommer, wären wir natürlich nicht dann ins Kino gegangen. Aber kann gut sein, dass es das immer noch gibt. Aber das
ja,
ist schon.
Also da musst schön. Du nicht. Das ist jetzt auch nicht im Sinne von Kino, dass du da zahlst und reingehst, sondern da konntest du dich halt einfach reinsetzen und ein bisschen gucken, wie da geht. Genau.
Schon verstanden. Aber was richtig schön ist, ist, dass in Astrid Lindgrens Welt die Sachen wirklich so in Kindergröße sind. Größtenteils. Also jetzt mit der Räuberburg, das ist jetzt schon viel, viel größer geworden als damals 98, als ich das erste Mal da war. Aber die allermeisten Häuser sind halt so, dass die Kinder gut reinpassen und Erwachsene dann einfach so drüber gucken. Außer das Haus von Niels Carlsson Püssling. Er ist auf Deutsch Niels Carlsson Däumling. Das ist so groß, da kannst du dann auch als Erwachsener dich wie ein Däumling fühlen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, also ist auf jeden Fall ein Erlebnis da zu sein. Und was natürlich cool ist, das war für mich damals das Highlight. Es gibt ja immer Schauspieler, die einzelnen Rollen verkörpern. Und dass ich also im Sommer, das sind auch so Sommerjobs, du hast dann Michel da rumlaufen, du hast ja dann an den unterschiedlichen Schauplätzen auch kleine Theaterstücke, wo die einzelne Szenen aus den Geschichten nachspielen. Oder Bühnen, wo die singen und tanzen. Und das war für mich damals das Highlight, dass ich Ronja Räubertochter persönlich treffen konnte. Ich habe ein Foto mit Ronja Räubertochter. Ich war stolz wie Oscar. 1998
war das.
Ja, ja.
Ich wollte gerade sagen, oder war das 2010 und du warst auch stolz, die Oscar Ronja
Räubertochter zu treffen? Nee, da war ich im Herbst da und da war dann schon das Programm sehr, sehr runtergefahren.
Okay.
Da war Ronja Räubertochter dann nicht da, sondern nur, glaube ich, Pippi und Rasmus.
Okay.
Und Michel und Ida, glaube ich. Okay. Aber es war auch sehr, sehr cool.
Dann wären wir, glaube ich, auch am Ende unserer Folge angekommen.
Ja, also wir könnten noch 100 Stunden über Astrid Lindgren schwärmen und reden. Aber vielleicht sollten wir abschließend festhalten, dass wir hoffen, dass zumindest ihre Werte, so wie Freiheit, Freundschaft, Mut, immer neue Generationen noch inspirieren.
Ja.
Oder?
Hoffe ich zumindest, dass es so bleibt und dass es eben neue Generationen von Kindern ermutigt und inspiriert und was auch immer das seinen Raum bestellt. Ich hoffe, dass ganz viele Erwachsene das ihren Kindern noch vorlesen und das nicht verloren geht. Das wäre aus meiner Sicht zumindest wünschenswert und cool. Genau. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was eure Astrid Lindgren-Figur ist oder ob ihr das überhaupt euren Kindern vorlest oder ob das jetzt vielleicht auch out ist.
Jetzt genau, das würde uns tatsächlich interessieren. Ist Astrid Lindgren noch aktuell oder sind die Geschichten schlecht gealtert, sozusagen?
Neuer Folgentitel. Astrid Lindgren. Noch in oder schon out?
Ja.
Okay, dann hören wir uns nächste Woche, wie jeden Donnerstag. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auf iTunes oder Spotify eine Bewertung abgebt, gerne auch abonniert. Und dann sagen wir... Alles super. Auch quer.
Jupp.
Hey da.
Hey.